Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich hole interessante Menschen vors Mikrofon und in diesem Falle den, der für die cleversten und für die intelligentesten Personen in Österreich spricht. Peter Berger ist selbstständig, aber er ist vor allem im Gespräch deshalb, denn er ist Vorsitzender von Mensa. Mensa ist ein Verein für Hochbegabte und Mitglieder können nur solche Personen sein, die einen IQ-Test schaffen, wo herauskommt, dass der IQ höher ist als 130. Das trifft im Schnitt übrigens auf nur 2% der Menschen zu. Ja, und genau für diese Menschen spricht er, die sind in diesem Verein beieinander und deshalb plaudern wir denn mal über Hochbegabung. Wer ist denn tatsächlich intelligent? Was bedeutet es denn für einen Menschen, so besonders intelligent zu sein? Wir räumen mit Vorurteilen auf, dass das ja eben die Nerds sind, die irgendwo versteckt im Kämmerchen sitzen. Er erzählt aus seinem Leben, wie er auch festgestellt hat, dass er ein bisschen intelligenter ist vielleicht als der Durchschnitt. Und ja, was er auch mit diesem Verein, mit Mensa vorhat, in welche Richtung es gehen soll und wie man Hochbegabte auch schon in der Jugend, in der Kindheit fördern kann. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Viel Spaß mit Club der Cleveren x Peter Berger. Es geht los. Wir reden heute über die intelligenten Menschen hier in Österreich. Und der, der heute für Sie sprechen darf, sitzt vor mir. Herzlich willkommen, Peter Berger.
Hallo von meiner Seite, Freidenberger. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt heißt ja der Podcast Club der Cleveren, dann habe ich mir gedacht, ja irgendwie müssen wir ja die besonders cleveren Leute vors Mikrofon bringen und jetzt weiß ich nicht, ob es der cleverste ist, aber er spricht zumindest für die cleversten.
Genau, also ich bin der Vorsitzende von dem Verein Mensa Österreich, der wiederum ein Ableger von Verein Mensa International ist und einziges Aufnahmekriterium für uns ist, man muss einen nachgewiesenen Intelligenzquotienten von 130 oder mehr haben.
Wie viele Leute haben tatsächlich einen IQ von 130?
2% der Gesamtbevölkerung.
Und wie oft wird das eigentlich getestet? Also nicht klassisch, man macht ja jetzt nicht einen klassischen Intelligenztest. Also man muss schon irgendwo für sich irgendwann einmal entschieden haben, ich glaube, ich bin ein bisschen schlauer als die anderen. Ich probiere es mal aus, ich mache mal so einen IQ-Test, oder?
Es ist so, dass oftmals im Zuge von Bewerbungsprozessen IQ-Tests durchgeführt werden. Über diese Schiene ist Mensa Österreich auch gegründet worden vor 60 Jahren. Und natürlich, wenn Leute merken, irgendwie, vielleicht bin ich doch ein bisschen anders, entwickelt sich eine gewisse Neugierde. Aber die Motive, diesen Test zu machen, sind ganz unterschiedlich. Bei mir war es einfach meine Partnerin, die gesagt hat, gehen wir da mal hin, machen wir den Test. Und ja, es waren beide über den 130.
Plaudern wir doch einmal über Sie und Ihren Werdegang. Waren Sie schon irgendwie so ein besonders schlaues Kind? War das irgendwie, wenn Sie so zurückdenken an Ihre Kindheit, waren Sie da so der Einser-Schüler? War das so, dass alle gesagt haben, na, also der Peter, der wird einmal was, der ist besonders gescheit?
Ja, schon. Also ich habe schon zum Beispiel schon lesen und schreiben können, wie ich in die Schule gekommen bin. Was nicht untypisch ist für Leute aus diesem Bereich, was dann aber natürlich auch Probleme nach sich zieht, weil das ist einmal langweilig in der Schule, da lerne ich nur das, was ich eh schon kann.
Und da ist viel Zeit dann für Schabernack, gell?
Genau, und tatsächlich war er auch immer der Schlimmste in der Klasse. Und erst vor kurzem hat mir meine Mutter erzählt, dass die Lehrerin mit ihr über dieses Thema gesprochen hat und meine Mutter hat zur Lehrerin gemacht, dann geben Sie ihm halt eine extra Aufgabe. Und die Lehrerin hat gesagt, kann ich noch nicht bestrafen. Und meine Mutter hat gesagt, na, ist keine Strafe, es ist Beschäftigung und der gibt eine Ruhe.
Also das kann schon auffallen, ja, eben ja. Wenn Kinder sich eben vielleicht langweilen, vielleicht eben auch eben die Schlimmeren sind in der Schule, genau. Dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte. Mhm. Vielleicht ist dem einfach der einfach ein bisschen fad und sucht sich ein anderes Ventil, weil es viele Sachen schon kann.
Ja, so ist es. Und heutzutage wird dann leider auch oftmals ADHS diagnostiziert, was aber nicht unbedingt stimmt.
Mhm. Wie war so Ihr Weg dann so im Verlauf der Zeit? Geben Sie uns einmal so einen kurzen Abriss.
Naja, ich sage einmal, kurz gesagt, Volksschule, Unterstufe, Gymnasium, HTL.
Mit lauter Einsern.
Nicht immer. Nicht immer, also ich habe mit Auszeichnung maturiert, mit einem einzigen Zweier im Zeugnis, aber das war dann auch ein, ich sag mal, ein Entwicklungsprozess, weil zwischendurch Pubertät, Rebellion, böse Lehrer, schlechte Noten. Also hochbegabt zu sein, heißt nicht automatisch gute Noten zu bekommen.
Also vielleicht auch ein Vorurteil, mit dem man gleich mal aufräumen kann.
Genau. Also ich kenne Geschichten von Leuten, die sind bei Mensa, die sind in der Hauptschule in den B-Zug gekommen. Aber wahrscheinlich eher wegen Unterforderung, Langeweile, Stören.
Und einfach kein Interesse am schulischen Erfolg haben. Also das kommt da auch dazu. Okay, HTL, und wie ging es dann weiter?
Ich wollte dann unbedingt selbstständig sein und habe also nach Absolvieren des Grundwehrdienstes mein Glück im Ausland versucht, war insgesamt 6 Jahre in München, habe zuerst beim großen Elektronikkonzern gearbeitet, dann bei einer Fotolaborgerätefirma und bin dann eigentlich, sagen wir, aus privaten Gründen zurückgekommen nach Österreich. Habe, wenn man so meine berufliche Karriere betrachtet, unterschiedlichste Stationen gemacht, auch in unterschiedlichsten Branchen. Und ich würde sagen, dank meiner hohen Intelligenz war es mir immer relativ leicht, in ein komplett neues Feld hineinzufinden. Wobei ich sage mal, aus technischer Sicht hineinzufinden, schwieriger ist es dann immer, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und ich sage mal, für einen geschäftlichen Erfolg ist Intelligenz zwar nett, aber ein gutes Netzwerk ist wertvoller als Intelligenz und Wissen. Mhm. Stimmt vielleicht nicht in jeder Situation, aber so global betrachtet würde ich das sagen. Und mittlerweile bin ich selbstständig, arbeite in 4 unterschiedlichste internationale Firmen, vertreibe, ich sag mal, Überbegriff Automatisierungstechnik, Spezialmesstechnik, und in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, in dem werde ich auch bleiben, weil da habe ich mittlerweile ein gutes Netzwerk ausgebaut und das wird noch weiter ausgebaut.
Jetzt sagen Sie selber, naja, als intelligenter Mensch, als hochbegabter Mensch, ich habe ja in meinem Podcast, heißt der Club der Cleveren, auch gerne die Frage, naja, meinem Gegenüber, sind Sie besonders clever? Und dann gibt es die einen, die sagen, ja klar, ich bin clever, ich bin sogar super clever. Und dann gibt es die, sagen, ich bin schon clever, aber das darf man ja nicht sagen. Wandern muss das ja wer anderer über einen von einem behaupten. Man kann ja nicht so selbstdarstellerisch sagen, jetzt bin ich besonders clever. Ja. Wie stehen Sie denn dazu? Gehen Sie da hinaus in die Welt und sagen, ja, ich habe einfach ein IQ von 130 oder von über 130. Wie viel ist es denn überhaupt?
Das wird bleibt ein gutes, gut gehütetes Geheimnis bei mir.
Schade eigentlich. Aber Ü 130 sozusagen. Genau. Gehen Sie da so und sagen, ja, ich bin halt einfach ein cleverer, gescheiter Mensch.
Naja, das ist nichts, was man wie eine Flagge vor sich herträgt. Für mich persönlich, weil ich schon seit 5 Jahren die lokale Leitung von Mensa in Tirol hatte und jetzt eben seit 1,5 Jahren den Vorsitz von Mensa Österreich, ist es so, dass ich irgendwo exponiert bin. Es gab immer wieder Interviews mit mir, eben den Podcast heute zum Beispiel. In meinem Umfeld wissen alle Leute Bescheid. Ich könnte nicht behaupten, dass mich deswegen irgendjemand anders behandelt, als bevor er das erfahren hat. Es gibt aber tatsächlich Leute, die schon gewisse Neideffekte bemerkt haben, nachdem sie sich geoutet haben. Aber das kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Und ich sage mal so, man ist ja nichts Besseres, wenn man einen hohen IQ hat. Und das ist etwas, was mir auch wichtig ist, das nach außen zu kommunizieren. Wir sind der Verein der klugen Leute, aber nicht der Verein der besseren Leute.
Schön gesagt. Apropos Verein der klugen Leute. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was ist denn Mensa Österreich? Was ist denn das Ziel überhaupt und wie viele Mitglieder habt ihr?
Wir gehen jetzt Richtung 1500. Wir hoffen, dass wir das aufgrund unserer in nächster Zeit geplanten Aktionen erreichen werden, dieses Ziel. Der Grundgedanke von Mensa, das ja bereits 1946 in England gegründet worden ist, ist einfach, clevere Leute zusammenzubringen, miteinander zu netzwerken, miteinander gute Gespräche zu führen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, egal welche Veranstaltung man bei Mensa macht, das wirklich Schöne sind die Gespräche, die sich dabei ergeben, mit ganz unterschiedlichen und interessanten Leuten. Unser Aktivitätenspektrum ist sehr breit. Wir haben ganz einfach monatliche Stammtische in so gut wie allen Bundesländern. Wir haben Special Interests Group, die auch ganz normale Sachen machen, wie zum Beispiel Weinverkostungen, Bergtouren, Skifahren gehen, Spieleabende machen, fein essen gehen, gemeinsam frühstücken, Diskussionsrunden gibt's auch manchmal. Und erst letztes Wochenende hatten wir eine wunderschöne Veranstaltung, die sich nennt Gamsig meets Winzig. Also Gamsig ist die Special Interest Group fürs Bergsteigen und Winzig fürs Weinverkosten. Wir waren schon zum dritten Mal in Folge bei einem unserer Mitglieder in Gols im Burgenland zu Gast. Dieses Mitglied Helmut ist Winzer und wir haben dort Wein gelesen. Also es gab, muss man sagen, einen Weißwein von Mensa. Es wird geben, ab nächsten März, da wird abgefüllt, einen Rotwein von Mensa und der zuletzt gelesene Wein wird ein Rosé und der wird auch ab März nächsten Jahres verfügbar sein.
Also eine quasi Gemeinschaft, die sich einfach trifft, wo das Kriterium eben ist, diesen IQ zu haben, wo man gemeinsam Sachen macht, sich austauscht und einfach ein Netzwerk hat. Wie läuft denn jetzt so ein Aufnahmeprozess ab? Ist das so dieser klassische IQ-Test? Welche Bestandteile hat denn dieser Test?
Na, es gibt, ich sag mal, zwei Varianten, zu Mensa zu kommen. Das eine ist, man hat bereits einen Test von zum Beispiel einem Psychologen, einer Psychologin, der eben klipp und klar bescheinigt, der IQ ist 130. Dann kann man den einreichen, muss eine Anerkennungsgebühr von 10 Euro bezahlen und wird in den Verein aufgenommen. Die 10 Euro wird dann beim Mitgliedsbeitrag vergütet. Und der andere Weg ist, über die Tests, die wir selbst in allen Bundesländern durchführen, der ist mittlerweile zweistufig. Es gibt online auf der Webpage mensatest.at einen Vortest, den man absolvieren kann. Und wenn da eine entsprechende Punktezahl herauskommt, wird eben empfohlen, den richtigen Test zu machen. Der richtige Test ist ein Pen-and-Paper-Test, wie es so schön auf Neuhochdeutsch heißt.
Also nichts mit online und
nein,
so.
Nein. Weil es geht darum, es muss auch jemand die Aussicht haben und zu sehen, ob die Person tatsächlich den Test selbst absolviert. Und dieser Test stützt sich auf insgesamt 6 verschiedene Untersparten der Intelligenz, wie mathematische Sachen, sprachliche Sachen, Wortreihen fortsetzen, ergänzen, Zahlenreihen fortsetzen, ergänzen. Dann die gefürchteten Würfel, wo man erkennen muss, welches ist denn die richtige fehlende Seite von dem Würfel, Merkaufgaben und so weiter. Test dauert ungefähr 1,5 Stunden, wird dann von einer unserer Psychologinnen ausgewertet und dann kriegt man irgendwann die E-Mail, gratuliere, Sie haben 130 erreicht und sind Mitglied im Verein, oder wenn es unter 130 ist, dann ist die Nachricht ungefähr so: Leider hatten Sie einen schlechten Tag, aber Sie dürfen in einem Jahr den Test wieder absolvieren.
Weil es ist tatsächlich schon auch Tagesverfassung, oder?
Das ist ganz sicher Tagesverfassung und man kann eines sagen, man kann an einem schlechten Tag schlechter abschneiden, als man tatsächlich ist. Man kann aber niemals an einem guten Tag besser abschneiden, als man tatsächlich ist.
Und diese 2%, die es eben gibt, die könnten teilnehmen. Wie viele Leute sind das in Österreich und wie ist da das Verhältnis auch zwischen Frauen und Männern?
Ja, also das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist 50-50. Das belegt die Forschung ganz klar. Und 2% in Österreich bedeutet aktuell, glaube ich, 180.000 Leute, die das Potenzial hätten, wenn man von 9 Millionen Euro Einwohner ausgeht.
Mhm, da sind natürlich auch Kinder dabei und da habt ihr nur Potenzial auf jeden Fall.
Wir haben sehr viel Potenzial. Ne? Und es ist unser Bestreben zu wachsen, weil ein Verein mit vielen Mitgliedern ist ein starker Verein und der kann auch was bewegen.
Jetzt gibt es natürlich Kinder, wo man schon weiß, okay, die sind vielleicht hochbegabt, die fallen da auch auf. Wie geht man denn jetzt gerade in der Kindheit mit Hochbegabung um, mit Kindern, die so intelligent sind? Sie haben schon gesagt, manchmal wird dann ADHS diagnostiziert, man weiß es nicht genau, sie sind vielleicht anders. Wie kann man denn Kinder bewusst auch fördern, um diese Hochbegabung weiterzubringen?
Ja, das ist ein sehr Wunderpunkt in unserem System, den Sie da ansprechen, weil unser Schulsystem ist eigentlich nicht wirklich für so hochbegabte Kinder ausgelegt. Natürlich können die Eltern viel machen, können dem Kind Sachen anbieten. Was weiß ich, hier in Oberösterreich gibt es ja das Velios. interaktives Wissenschaftsmuseum. Das ist etwas, das kann ich jedem, der den Verdacht hat, dass sein Kind hochbegabt ist, nur empfehlen. Wir hatten dieses Jahr auch eine Veranstaltung mit unseren Kindern dort. Ansonsten im Schulsystem intrinsisch ist leider nichts vorgesehen für die Förderung von Hochbegabten. Man hängt da sehr stark an Initiativen von einzelnen Lehrern oder einzelnen Schulen ab. Ich möchte aber hier ein paar Beispiele herausgreifen. Ich muss meine Notizen kurz konsultieren. Es gibt in Brambach-Kirchen das Gymnasium Dachsberg, das eine Schule ist, die sich das individuelle Lernen auf die Fahnen geschrieben hat, und da können sozusagen die Kinder entsprechend ihren Tempo lernen, und die, die es eben schneller schaffen, die können dann schneller das Lernziel erreichen.
Also aber diese individuelle Ausrichtung ist im Schulsystem schwierig, auch natürlich mit der Personaldecke der Lehrenden schwierig. Also wir würden jetzt generell die Lehrenden verteufeln, im Gegenteil, die tun ihr Bestes. Aber natürlich das System schaut auf alle und schaut, dass man alle weiterbringt, dass man halt dann so auf Einzelne eingeht, wird schwierig.
Das ist richtig, und wir sehen das schon so, und ich habe das auch immer wieder im Gespräch mit Lehrern gehört, dass halt die Nivellierung eher nach unten schaut und nicht nach oben. Auch die Schwächsten sollen es noch schaffen, und die Förderung von den Begabten, die bleibt da ziemlich auf der Strecke, bis auf, wie gesagt, eben Beispiel Dachsberg, da ist das wohl anders. Und das ist natürlich sehr schade, weil die Kinder sind oftmals unglücklich dabei, dass sie sich nicht entsprechend entfalten können, und letzten Endes schenkt das Land ja Potenzial her, weil wenn unsere klügsten Köpfe entsprechend gefördert werden, dann hätten wir vielleicht eine bessere Landschaft an unseren Universitäten, wo ich immer wieder Geschichten höre von Leuten, die halt das Land dann verlassen, weil die Möglichkeiten bei uns begrenzt sind. Also einen konkreten Fall habe ich im Kopf von einem Mensa-Mitglied aus Wien, Experte für Kernphysik, Kernfusion. Der ist jetzt am MIT, weil in Wien ist er nicht weitergekommen.
Natürlich auch eine gute Adresse, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ja, dass man die jungen Leute entsprechend fördert, das ist eine Mammutaufgabe. Und natürlich hoffen wir, dass wir die jungen Leute in diese Richtung kriegen, dass wir sie im Land behalten und dass sie auch natürlich irgendwann in die Wirtschaft kommen und hier uns als Land auch weiterbringen. Oder genau. Auch in der Forschung zum Beispiel. Natürlich braucht man natürlich auch gescheite Leute. Jetzt gibt es natürlich Vorurteile, die hochbegabte Menschen manchmal sich anhören müssen. Und jetzt habe ich mal gedacht, ich frage halt mal nicht die menschliche, sondern die künstliche Intelligenz nach, was sind denn so die gängigsten Vorurteile, wenn es um Hochbegabte geht? Und die lese ich Ihnen jetzt vor, und Sie sagen mir, stimmt oder stimmt nicht oder stimmt zum Teil oder was ist davon vielleicht auch ein bisschen richtig.
Okay.
Die künstliche Intelligenz hat da abgeklappert und mir Folgendes gesagt: Hochbegabte sind in allen Bereichen erfolgreich. Ist das so?
Stimmt nicht. Ich habe das vorhin angeführt von dem hochbegabten Schüler, der in den B-Zug gekommen ist. Also der war nicht erfolgreich. Wenn ich an meine Gymnasialunterstufe denke, gerade geschafft.
Und die Nachfrage auch, eben, Sie haben gesagt, in dem Test, den man auch für Mensa absolvieren muss, sind ja auch die unterschiedlichsten Bereiche, die man abdeckt, sprachliche mit Zahlen und so weiter. Muss man da in allen gut sein, damit man diesen IQ-Test schafft mit 130?
Muss man nicht. Es gibt einen Durchschnittswert über alle Bereiche.
Also
der muss natürlich entsprechen.
Also man muss schon überall ganz gut sein, aber wenn eines wahnsinnig gut ist, kann das andere Sachen auch aus oder andere Bereiche ausgleichen.
Genau.
Ein anderes Vorurteil, das mir ausgespuckt wurde, war: Hochbegabte brauchen keine Unterstützung, weil sie eh so gut zurechtkommen, weil sie so intelligent sind.
Würde ich auch nicht unterschreiben. Gerade wegen dem zuerst Gesprochenen, wenn es um Schüler geht, die brauchen sehr wohl Unterstützung. Natürlich gibt es Leute, die können sich selber Lesen und Schreiben beibringen, aber unterm Strich ist eine Förderung nie verkehrt. Auch nicht für Hochbegabte.
Eben auch gezielte Förderung, die sicher nicht verkehrt ist. Und dann gibt es ein Vorurteil, und ich glaube, das kennen wir alle, ist, dass intelligente, hochbegabte Menschen ein bisschen verschroben vielleicht sind, die Nerds, die vielleicht sozial ein bisschen unbeholfen sind. Und jetzt kann ich gleich mal eins sagen: Der Herr Berger, der mir gegenüber sitzt, wirkt nicht sozial unbeholfen.
Dankeschön.
Aber das ist natürlich schon so, das sind so ein bisschen die Außenseiter, die können mit den anderen nicht so gut wahrscheinlich wird es diese Fälle doch auch geben, oder?
Naja, es war ja diese amerikanische Fernsehserie Big Bang Theory sehr plakativ und hat das dargestellt. Und ich will jetzt nicht abstreiten, dass es solche Leute gibt, aber die gibt es in allen Schichten der Bevölkerung, ich würde mal sagen, unabhängig vom IQ. Vielleicht ist bei Hochbegabten der Prozentsatz etwas höher. Aber es gibt ganz normale Leute, mit denen man reden kann, wie wir zwei jetzt reden. Also das ist so ein Image, das gepflegt wird, ich sage mal, durchaus auch von den Medien und insbesondere von Hollywood. Aber in Wirklichkeit ist da nur ein bisschen was dran.
Ja, aber das sind natürlich schöne Stereotypen, die man in Serien verpacken kann. Und Big Bang Theory ist ja ein schönes Beispiel dafür. Eines dieser Vorurteile sind auch, Hochbegabte sind arrogant und besserwisserisch, weil sie sich selbst auch für besonders gescheit halten.
Naja, man muss eines unterscheiden. Intelligenz ist nicht Wissen. Oder würden Sie sagen, dass ein Lexikon intelligent ist? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, auch hier gilt wieder, es gibt solche und es gibt solche.
Aber eben, das ist ein guter Hinweis. Also wenn man halt intelligent ist, vielleicht auch eine schnelle Auffassungsgabe hat, heißt ja nicht gleichzeitig, dass ich besonders viel weiß. Also das sind, glaube ich, schon zwei Paar Schuhe.
Genau.
Auch ganz interessant, das mal anzusprechen. Und auch abschließend noch ein Vorurteil oder eine Annahme ist, hochbegabt ist man entweder oder man ist es nicht. Also dieser IQ ist etwas, das angeboren ist.
Das kann man schon sagen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die hineinspielen. Man kann den IQ, ich sage mal, relativ geringfügig beeinflussen. Was auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt, ist frühkindliche Förderung. Weil das Gehirn ist natürlich noch nicht vollständig entwickelt, entwickelt sich zumindest bis zur Pubertät, wahrscheinlich sogar noch weiter. Ernährung spielt eine große Rolle. Also Mangelernährung wäre schlecht für den IQ. Gesunde Ernährung natürlich förderlich, Gesundheit natürlich. Mhm. Aber der IQ ändert sich nicht um 20 Punkte oder so im Laufe seines Lebens, sondern graduell.
Mhm, aber in der frühkindlichen Förderung kann man schon ganz viel erreichen. Das heißt, Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Aufnahmetest gern machen, diesen IQ-Test, und ich lerne jetzt dafür, kann mir das was bringen?
In einem geringen Umfang, würde ich sagen. In einem geringen Umfang kann das was bringen.
Also, dass ich mich zumindest mit den Übungen oder mit den Aufgaben vertraut mache, eine gewisse Systematik mir vielleicht anschauen kann bei gewissen Dingen. Aber mein IQ es hilft nicht.
Naja, man weiß ja, das Gehirn ist wie ein Muskel trainierbar. Was weiß ich, wenn ich mich in der Sprache besonders trainiere, dann werde ich halt im sprachlichen Bereich mich vielleicht verbessern. Aber wie gesagt, es gibt insgesamt 6 Bereiche, die abgedeckt werden von unserem Test. Dass man sich da wirklich durchschwindelt, indem man fleißig trainiert, ist schwer vorstellbar. Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber schwer vorstellbar.
Mhm. Gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung, wann man den Test machen kann?
Nein.
Jederzeit machbar?
Ohne Limit. Tatsächlich ist es so, dass bei diesem IQ-Test, den wir verwenden, den haben nicht wir erfunden, den gibt es von dem Psychologischen Institut, gibt es eine Altersskala. Das heißt, in Abhängigkeit vom Alter muss man mehr oder weniger Score erreichen, um einen bestimmten IQ zugewiesen zu haben. Und das kommt einfach daher, diese Intelligenztests, die basieren darauf, dass man immer ein möglichst großes Sample von Referenztests macht. Also 10.000 sind ja nicht ungewöhnlich. Und das wird dann dementsprechend auch mit dem Alter bewertet. Das heißt, man nimmt daher, was weiß ich, die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, schaut an, wie waren deren Scores. Dann macht man das mit den 20- bis 30-Jährigen und so weiter. Es ist interessant zu wissen, die Mitte von dieser gaußschen Glockenkurvenverteilung über die Intelligenz ist immer bei 100. Das heißt, die durchschnittliche Intelligenz der Leute ist 100. Und 130 heißt eben die obersten 2% innerhalb dieser gaußschen Glockenkurve.
Gibt es denn, und jetzt habe ich es auf Mensa, auf der Website ein bisschen auch gelesen, so Hinweise, die darauf schließen könnten, dass ich vielleicht doch hochbegabt bin? Also so gewisse Eigenschaften ist da auch nachzulesen. Also wie könnte ich denn merken, vielleicht bin ich doch schlauer als andere oder bin ich eben intelligenter, was sie eben nicht in Wissen ausdrückt, sondern eben in diesem Intelligenzquotienten.
Ja, was sind so Indikatoren dafür? Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Zusammenhänge schneller erkenne als meine Mitmenschen, wenn ich mir zum Beispiel besonders leicht tue mit Kopfrechnen, und ich rede hier nicht nur von den vier Grundrechnen oder nicht nur von Addieren und Subtrahieren, ja. Es gibt Leute, die können im Kopf Wurzel ziehen, ja. Das ist allerdings schon eher exotisch. Es gibt so eine Metastudie, die sämtliche Studien über intelligente Leute ausgewertet hat, und die sind zu dem Schluss gekommen, dass was im Alltag hochintelligente Leute vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheidet, ist die Offenheit für neue Erfahrungen und die Neugierde, Neues kennenzulernen. Also wenn Sie, sag mal, nichts im Leben finden, was Sie nicht interessiert, dann ist der Indikator ganz gut, dass Sie vielleicht auch hochbegabt sind.
Also vielseitig Interessierte, die jetzt zuhören, können vielleicht denken, vielleicht bin ich vielleicht doch beim IQ ganz weit oben.
Genau.
Wobei, was wäre denn eigentlich jetzt so der Ansporn zu sagen, ja, ich lass mich testen. Also es wäre natürlich pure Neugierde, aber so richtig jetzt was, es bringt mir ja jetzt nichts zu wissen, bin ich jetzt ein bisschen cleverer als die anderen, oder?
Naja, viele Leute sind einfach neugierig und wollen wirklich wissen, wie gescheit bin ich. Und ja, wo ich wieder drauf zurückkomme, ist, die Leute, die man bei Mensa kennenlernt, sind es einfach wert, bei Mensa zu sein, weil man unterschiedlichste Leute kennenlernt, und Mensa ist ja auch ein internationales Netzwerk. Das heißt, wenn man Mitglied bei Mensa ist, ist man Mitglied einer weltweiten Familie, wenn man so will. Ich selbst bin beruflich viel unterwegs. Ich treffe im Ausland immer wieder andere Mensa-Mitglieder, und da haben sich mittlerweile schon wirkliche Freundschaften entwickelt. Also ich bin beruflich in Kroatien, in Slowenien, in Ungarn, und ja, das ist toll, wenn man so Teil einer Community ist und sagt, okay, hey Leute, ich bin da, wer möchte was mit mir essen gehen? Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, und gerade wenn man im Ausland ist, als Tourist erlebt man das Land niemals so, wie es wirklich ist, sondern man erlebt das Land erst dann, wenn man mit Einheimischen unterwegs ist.
Also ein Netzwerk einfach, das man auch nutzen kann, weil es eine so bunte Mitgliedschaft auch hat, so viele verschiedene Charaktere aus den unterschiedlichsten Bereichen beruflicher Natur, eben auch vom Intellekt her ganz unterschiedlich, die da zusammenkommen, dass es sehr, sehr entspannend macht, sich da zu unterhalten.
Genau, ja.
60 Jahre Mensa ist heuer angesagt, also ein Jubiläum. Was sind denn so Ihre Pläne? Wo soll denn da die Reise hingehen, auch für den Verein?
Okay, also wir wollen den Verein weiter öffnen, internationale Verbindungen stärken. Wir sind gerade dabei, unsere interne Administration zu modernisieren. Webpage wird gerade umgestaltet, wird noch ein bisschen dauern. Und was wir auch machen, und da gibt es im Oktober gleich zwei Veranstaltungen, uns quasi in Richtung der Wirtschaft öffnen. Das ist quasi back to the roots. Ich habe ja vorhin erzählt, Mensa Österreich hat mit psychologischen Tests begonnen. Das Gründer-Ehepaar Georg und Vera Fischhoff, die hatten so ein Personalberatungsbüro, wie man damals sagte. Die haben eben Führungspersonal für österreichische Firmen gesucht in der Wiener Gegend, und ein Teil davon waren eben die IQ-Tests, und die Leute, die entsprochen haben, wurden dann gleich eingeladen, Mensa-Mitglied zu werden. Und ja, es gibt seit einiger Zeit jetzt eine Initiative, die österreichische Wirtschaft und Mensa zusammenzubringen. Die österreichische Wirtschaft sucht ja händeringend Leute, und wir haben die klügsten Köpfe des Landes. Und ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr ein Gespräch mit dem Dr. Mara, Präsidenten von der Wirtschaftskammer Österreich, und habe gesagt, wir haben doch hier eine Win-Win-Situation. Und er hat mir nur beipflichten können, und wir haben jetzt am 30. Oktober in Wien eine Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Industriellen Vereinigung, nennt sich UBS, das steht für Unleashing Brilliance Summit, also die Brillanz wird von der Leine gelassen, und da gibt es insgesamt vier Diskussionsgruppen. Die erste Diskussionsgruppe nennt sich Potenziale erkennen und fördern, die zweite Recruiting und Personalentwicklung, die dritte Innovationen, alles natürlich immer unter dem Aspekt der Hochbegabung. Da sind eingeladen und angemeldet Leute von Mensa und Leute aus der Wirtschaft, Und die vierte Gruppe, auf die sind wir besonders stolz, wir haben sozusagen mit insgesamt 4 Mensa-Leuten ein Unternehmen gegründet, nennt sich Brighter. Das wird dort erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, wenn wir jetzt diesen Podcast hier ausklammern.
Also quasi die, Top Secret.
Genau.
Hier schon.
Nein, also diese Informationen, die darf ich jetzt schon leaken. Also das Unternehmen nennt sich Brighter und das ist im Prinzip eine Consulting-Firma für künstliche Intelligenz, was wir vorher schon hatten.
Ja.
Und die haben also das Ziel, dass sie Firmen, die künstliche Intelligenz einsetzen wollen, entsprechend beraten und anhand von Use Cases von den Firmen die ideale Lösung dafür finden.
Also die menschliche und die künstliche Intelligenz zu kombinieren sozusagen. Genau.
Naja, die künstliche Intelligenz ist ja letztendlich nur ein Werkzeug, das uns Menschen die Arbeit erleichtern soll. Also ich habe mich mit dem Thema in letzter Zeit auch etwas intensiver beschäftigt und man muss da die Kirche im Dorf lassen. Es ist ein Werkzeug, wir müssen es ordentlich nutzen.
Ja, ich darf einmal Danke sagen für diese Einblicke. Sehr, sehr spannend, in diese hochbegabte Welt einzutauchen. Vielleicht mache ich den Test doch einmal.
Unbedingt.
Und dann sage ich es aber kaum.
Wir
ist schon ein bisschen ein Druck, oder? Ob man es dann schafft oder nicht.
Den Druck machen sich die Leute immer nur selbst. Ich zitiere hier den Professor Pitschnik, das ist Österreichs führender Intelligenzforscher vom Institut für Psychologie der Universität Wien. Der sagt immer, die Intelligenz ist eine persönliche Eigenschaft wie die Körpergröße. Körpergröße kann man einfach feststellen, man stellt jemanden an einen geraden Hintergrund und misst ab. Beim IQ ist es halt ein bisschen komplexer, aber letzten Endes, es ist eine persönliche Eigenschaft einer Person. Nicht mehr, nicht weniger.
Genau, da kann man dann die Kirche doch auch einmal im Dorf lassen. Zum Abschluss eine Frage. Was wäre denn die eine Eigenschaft, auf die Sie persönlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen könnten?
Eigenschaft? Ich würde eher sagen Talent. Ich habe bei mir feststellen können, ich habe ein Talent für Fremdsprachen.
Mhm.
Ja. Das ist etwas, das finde ich sehr schön. Gerade wenn man eben viel im Ausland ist wie ich, ist das hilfreich. Auch wenn man die Sprache nicht perfekt kann, trotzdem schätzen es die Leute immer, wenn man sich mit ihnen auf Augenhöhe begegnet und zumindest ein paar Brocken in ihrer jeweiligen Landessprache beherrscht.
Auch ein Zeichen der Wertschätzung
genau. Natürlich.
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Unglaublich spannend. Der für die Cleversten in diesem Land spricht, jetzt im Club der Cleveren. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn Sie dann auch den Test machen.
Dankeschön. Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.